freue mich, hier zu sein. Guten Morgen von dieser Stelle aus. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. In dieser Passionszeit wollen wir uns unter der Überschrift »Das Reich Gottes ist mitten unter uns« mit verschiedenen Aspekten des Reiches Gottes beschäftigen. Vor 2 Wochen hat diese Serie begonnen und wir haben gelernt, dass das Reich Gottes ohne unser Zutun kommt und nicht von unserem Schaffen abhängt. Letzte Woche haben wir vom Erleben des Reiches Gottes in der Gemeinschaft mit anderen gehört und uns aktiv darüber ausgetauscht, wo es im Miteinander spürbar ist, dass Jesus regiert und wo nicht. Mein Thema heute lautet: Das Reich Gottes anders als erwartet. Ich habe dazu mal in einer Konkordanz nachgeschlagen und Stellen zum Reich Gottes gesucht. Eventuell erkennen manche, die sich mit der Thematik schon beschäftigt haben, besonders die aus dem Projekthauskreis, einige davon wieder. Ich hoffe auch nicht, dass ich euch irgendwie erschlage damit. Dafür, dass im Neuen Testament, besonders in den Evangelien, viel vom Reich Gottes gesprochen wird, kommt es im Alten Testament recht selten vor, so als Begriff. Ich habe nur Stellen in den Psalmen und im Buch Daniel gefunden. Im Neuen Testament werden die Begriffe Reich Gottes und Reich der Himmel quasi synonym, also gleichbedeutend verwendet, wobei Reich der Himmel oder Himmelreich nur bei Matthäus gebraucht wird. Ich würde da den Begriff Himmelreich nicht von vornherein mit dem Ort gleichsetzen, wo die Verstorbenen hingehen, wenn wir sagen, der kommt in den Himmel. Dazu ist dieser Begriff mit zu vielen abweichenden Vorstellungen vermengt und belastet. Und darauf einzugehen, würde den Rahmen der Predigt sprengen. Die Stellen, die ich gefunden habe, habe ich in 3 Gruppen eingeordnet. Die Erwartungen der Menschen zur Zeit Jesu. Können wir das auf der Folie sehen? Ja. Dann, was lehrte Jesus? Und als drittes, das Reich Gottes und wir. Zum ersten Punkt, was hatten die Menschen zur Zeit Jesu vom Reich Gottes erwartet? Sie kannten die Lehren ihrer Rabbiner und aus dem Alten Testament kannten sie Aussagen wie »Des Herrn ist das Reich«, Psalm 22, Vers 29, oder »Sein Reich herrscht über alles und ist ewig«, das steht im Psalm 103, Vers 19 und 145, Vers 13. Das wird auch in der Botschaft des Engels an Maria in Lukas 1, Vers 33 aufgegriffen und von ihrem Kind wird gesagt »Sein Reich hat kein Ende«. Aus Daniel 7, den Versen 13 bis 27, kannten sie folgende Aussagen. Siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war, das ist der ewige Gott, und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Im Weiteren wird dann von Widersachern gesprochen und ihrer Niederlage und dann heißt es, aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Auf die Aussage mit dem Menschensohn bezieht sich Jesus, wenn er von sich selbst als dem Menschensohn spricht. Er erhebt eindeutig den Anspruch, dieser Verheißene zu sein. Und das stieß einigen ganz gehörig auf. Aus den Versen mit dem Reich und der Gewalt und die Königreiche werden dem Volk gegeben werden. Deshalb erwarteten die Juden zur Zeit Jesu ein ewiges Reich, in dem sie als die Heiligen herrschen würden. Da ihr Land von den Römern besetzt war, erwarteten sie, dass Gott gemäß dieser Bibelstelle den weltlichen Herrschern, also Rom, das Reich wegnehmen und ihnen geben würde. Das so etwa hatten die Menschen im Hinterkopf, als Johannes auftrat und sagte, das Himmelreich ist nahe gekommen. Die Schlussfolgerung, die Johannes aus dieser Botschaft zog, war allerdings der erste Dämpfer auf Israels Weltherrschaftsfantasien. Er sagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Mit anderen Worten, so wie ihr seid, könnt ihr nicht Anteil am Reich Gottes haben. Wir gehen nahtlos zum zweiten Punkt. Was lehrte Jesus? Zuerst einmal genau das Gleiche wie Johannes, zum Beispiel in Markus 1, Vers 15. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Erste Erkenntnis also, Buße, das heißt Abkehr von Sünde, und Glaube, das heißt Zuwendung zu Gott, bereiten auf das Himmelreich vor, nicht ein geerbter Herrschaftsanspruch. Das Reich Gottes war Jesus so wichtig, dass er es fest in seinen Gebetsvorschlag einbaute: Dein Reich komme. Das ist immer noch eine Erwartung, noch keine Erfüllung. In Matthäus 6, Vers 33 fordert Jesus dazu auf: Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Mit unseren Worten ausgedrückt: Macht das Reich Gottes zu eurer ersten Priorität und ihr werdet erfahren, dass Gott euch die Dinge des täglichen Bedarfs noch obendrauf gibt. Ich finde das unwahrscheinlich schwer, ehrlich gesagt. Ich will für meinen Lebensunterhalt selbst sorgen und für meine Familie. Ich glaube, mein Schwiegersohn, der eben hier war, ist in dieser Einstellung schon einen guten Schritt weiter. Und das finde ich toll. Er ist mir da auch irgendwie ein Vorbild. Die zweite Erkenntnis also, das Reich Gottes soll die erste Priorität haben. Dann ein weiteres wichtiges, interessantes Ereignis bei Jesus. Mütter bringen ihre Kinder zu Jesus, aber die Jünger fuhren sie an. Aber Jesus reagiert anders. Er lässt die Kinder zu sich kommen, ja, er stellt sie vielmehr als Vorbild hin. Wer das Reich Gottes annimmt wie ein kleines Kind, wird nicht hineinkommen. Hier steht also tatsächlich ein Begriff, der kleine Kinder bedeutet. Also Eltern von Krabbelkindern, aufgepasst, es geht um euren Sprössling. Nein, aber ein kleines Kind nimmt einfach an, was es angeboten bekommt. Aus seiner Sicht ist alles seins. Erst später kommt der Blick zur Mutter: Darf ich? Und von der Mutter dann: Wie sagt man? Naja, aber das steht dann auf dem anderen Blatt. Damit wir lernen, was kindliches Vertrauen bedeutet, schenkt Gott manchem Kinder und manchem zur Wiederholung Enkel. Beobachtet sie und nehmt ihr Verhalten, also das Verhalten dieser Kinder, zum Vorbild für euer Verhältnis zu Gott. Lasst euch davon herausfordern. Jesus verdeutlicht dies einem Erwachsenen namens Nikodemus mit den Worten: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. In Johannes 3, Vers 3 steht das. Diese Neugeburt geschieht durch den Glauben, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Die dritte Erkenntnis ist also: Nur ein kindlicher Glaube öffnet den Zugang zum Reich Gottes, nicht Ansehen und Verstand. Jesus ahnte, dass er nicht viel Glauben finden würde. In Lukas 18, Vers 8 heißt es im Gleichnis vom Richter und der Witwe, dass Jesus mit den Worten schließt: Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf der Erde? Auch als Jesus Zeichen tut, die Schriftgelehrten vom Reich Gottes erwarten, glauben sie nicht. In Matthäus 12, Vers 28 steht von Jesus: Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, was damals als messianisches Zeichen angesehen wurde, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Aber trotz der Eindeutigkeit der Zeichen lehnten die Schriftgelehrten Jesus bewusst ab. Diese Ablehnung Jesu hat im Letzten dramatische Konsequenzen für die Generation, zu denen er damals kam. In Matthäus 23, Vers 13 bis 14 lesen wir: Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen, ihr geht nicht hinein, und die hineinwollen, lasst ihr nicht hineingehen. In Matthäus 21, Vers 43 hatte er ihnen im Gleichnis von den bösen Weingärtnern schon gesagt, welche Konsequenzen ihre Ablehnung hat. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Hier entsteht ein Bruch. Die Erfüllung der Reich Gottes Verheißung aus dem Alten Testament an Israel wird quasi ausgesetzt. Jesus deutet mit dem Volk, das seine Früchte bringt, auf die Gemeinde hin. Vierte überraschende Erkenntnis, also mit dem Kommen Jesu bricht das Reich Gottes an. Wo Jesus abgelehnt wird, bleibt das Reich Gottes verschlossen. Aus diesem Grund bereitet Jesus in der Folge seine Jünger darauf vor, dass er sterben wird. Während seine Botschaft am Anfang war, das Reich Gottes ist nahe gekommen, rückt es nun wieder in die Zukunft. In den Einsetzungsworten des Abendmahls spricht er davon, dass er es erst wieder im kommenden Reich Gottes mit seiner Gemeinde feiern wird. Und die Art und Weise, wie er darüber spricht, deuten auf eine fernere Zukunft hin. In 2 Wochen wird übrigens das Thema Abendmahl im Rahmen der Predigtreihe vertieft werden. Ich komme zum 3. Punkt, das Reich Gottes und wir. Ich habe oben schon darauf hingewiesen, dass nach meinem Verständnis die Erfüllung der Reich-Gottes-Verheißung aus dem Alten Testament an Israel ausgesetzt wurde. Was bedeutet das für uns als Gemeinde Jesu, als Kirche, als Menschen aus den Völkern, aus jüdischer Sicht, aus den Heiden? Meiner Meinung nach ist die Gemeindezeit nicht die Erfüllung der Reich-Gottes-Verheißung. Sie ist heilsgeschichtlich eher so ein Einschub. Das bedeutet aus meiner Sicht, die Gemeinde ist nicht das angebrochene Reich Gottes. Gott hat Israel nicht aufgegeben, um jetzt mit der Gemeinde weiterzumachen. Vielmehr werden jetzt durch die Verkündigung des Evangeliums und durch den Glauben der Völker auch diese mit in die Verheißung des Reiches Gottes hineingenommen. Die gute Nachricht soll endlich zu allen Völkern durchdringen. Und ja, wir sollen in unserem Leben schon jetzt zeigen, dass Jesus der Herr ist, dass er in unserem Leben und in unseren Gemeinden das Sagen hat, dass uns sein Heiliger Geist leitet und beherrscht. Die Juden erwarten immer noch ihren Messias und die Christen erwarten ihren wiederkommenden Herrn. Das Kommen des Reiches Gottes wird in Jesus beider Erwartungen erfüllen, denke ich. Nach seiner Auferstehung hat Jesus seine Jünger 40 Tage lang unterrichtet. Worüber? Über Nächstenliebe? Über Gemeindestrukturen? Nein, über das Reich Gottes. Apostelgeschichte 1, Vers 3, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen, den Aposteln, sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. So haben uns die Apostel etliches über das Reich Gottes zu lehren, was vorher nicht klar war. Und das taten sie in Predigten und Lehrschriften. Kostprobe gefällig? In 1. Korinther 4, Vers 20, denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Das ging gegen aufgeblähte, eingebildete Geschwister in der Gemeinde. Oder eine weitere aus Römer 14, Vers 17 bis 19. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Freude und Frieden im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns nun dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Hier ging es darum, dass einige ihre Freiheit im Glauben dermaßen exzessiv zur Schau gestellt haben, dass andere daran Anstoß nahmen und in ihren Glauben verunsichert wurden. Ich denke dabei auch an einige Punkte, die wir letzte Woche in den Gesprächseinheiten bewegt hatten. Wenn ich es richtig verstehe, haben die Apostel nicht gelehrt, dass das Reich Gottes bereits angebrochen sei. Sie haben Menschen auf das kommende Reich Gottes vorbereitet und es wird deutlich, dass dies hinter der Grenze des Todes liegt für die meisten. Und doch geht es nicht um ein Jenseits, irgendwo rechts oder links neben dem Nirvana, sondern einfach um etwas ganz Neues. Gottes Reich wird anbrechen und ihr und wir werden dabei sein. Das war ihre Botschaft. So wie Jesus zu etwas ganz Neuem auferstanden ist, werden auch wir auferstehen und das erleben. Nicht nur das Leben wird irgendwie weiter, sondern es ist eine konkrete Aussage. Es gehörte aber auch zu ihrer Botschaft, dass manche nicht ins Reich Gottes kommen werden. Wir haben ja auch schon aus dem Wochenspruch das gehört, dass es eine Situation gibt, ja, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Da ist so auch so ein bisschen die Eignungsfrage. Aus Galater 5 lesen wir, gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt, zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben, ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Erschreckende fünfte Erkenntnis, so kommen manche nicht in Gottes Reich. Bei solchen Aussagen wie eben stoße ich immer wieder auf ein Problem. Die, die es betrifft, denen ist es egal und sie hören es nicht und ändern ihr Leben nicht. Die, die es nicht betrifft, hören das, bekommen Zweifel und fragen sich ängstlich, bin ich dann dabei? Wer so denkt, ist näher an Gottes Reich, als er meint. Denn entweder ist die Person damit schon dabei, umzukehren, oder hat die Umkehr bereits vollzogen. Und das ist diese Haltung, die Gott sucht. Daher brauchen wir sie nicht zu fürchten. Auch Jesus hatte davon gesprochen, dass einige nicht in Gottes Reich kommen können oder sich schwer damit tun. Er machte deutlich, dass Menschen so, wie sie sind, nicht tüchtig für das Reich Gottes sind. Deshalb die Aufforderung zur Buße, zur Umkehr, zur Änderung des Lebenswandels. In Lukas 18, Vers 24 bis 27 vergleicht Jesus die Schwierigkeiten eines Reichen, so ins Reich Gottes zu kommen, mit dem eines Kamel durch ein Nadelöhr zu kommen. Die Jünger sind schockiert. Sie denken nicht nur an die Reichen, sondern ziehen den Kreis weiter und schließen sich selbst mit ein. Wer kann dann gerettet werden? Verrannt, verpufft, aus und vorbei. Nein. Und dann noch der Schock. Jesus stimmt ihnen zu. Bei Menschen ist das unmöglich. Aber dann kommt das erlösende Hoffnungswort. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Es ist möglich, Buße zu tun und umzukehren. Und Jesus hat selbst unsere Schuld am Kreuz getragen. Das ist das Wunder, mit dem Gott das Unmögliche möglich macht. Wir erfahren von den Aposteln noch weiteres über das Reich Gottes, auch Dinge, die anders sind, als wir erwartet haben. In Apostel 14, Vers 22 kehrt Paulus von seiner ersten Missionsreise zurück nach Antiochia, von wo aus er gestartet war. Kleine Randnotiz, die Stadt liegt in der heutigen Türkei und wird jetzt Antakya genannt und wurde auch vom jüngsten Erdbeben stark betroffen. Zur Zeit Jesu, von Paulus, wurden dort die Nachfolger Jesu zum ersten Mal Christen genannt. Also die müssen da einen echten Eindruck gemacht haben. Dorthin kehrte Paulus mit seinen Begleitern von der Missionsreise zurück, wie Manuel heute von Thailand nach hier. Sie stärkten die jungen Christen und ermutigten sie, in ihrem Glauben festzubleiben. Sie erinnerten sie noch einmal daran, der Weg in Gottes Reich führt durch viel Leid und Verfolgung. Ups. Das hören wir gar nicht gern. Doch auch an anderen Stellen weisen die Apostel darauf hin, dass Leid und Verfolgung eher Normalzustand als Ausnahme sind. Das müssen wir erstmal verdauen. Das hätten wir gerne anders. Also lernen wir daraus, Leid und Verfolgung ist aus dem Weg in Gottes Reich kein Hindernis, das zu umgehen ist. Es ist keine Gefahr, der man ausweichen muss. Der Weg führt hindurch. Er führt nicht nur hinein, sondern auf der anderen Seite auch wieder hinaus. Und dort ist das Ziel. Also die sechste Erkenntnis, Leid und Reich Gottes schließen einander nicht aus. Die Apostel haben die Menschen aus allen Völkern ins Reich Gottes eingeladen. Sie haben ihnen ein Erbteil im Himmel zugesagt. Sie haben ihnen die Zusage und Gewissheit gegeben, dass sie Anteil am Reich Gottes haben werden. In der Zukunft, wenn Jesus wiederkommt und dann tatsächlich das Reich, die Herrschaft Gottes gekommen ist. In Philipper 3, Vers 20 bekommen wir zugesagt, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Jeder, der mal im Ausland war, oder Menschen, die aus dem Ausland zu uns kommen, erfahren das. Das Land, in dem ich mich aufhalte, ist nicht das Land, in dem ich das Bürgerrecht habe. Ich kann hier leben, aber meine Heimat ist woanders. Diese Einstellung sollen wir auch in geistlicher Hinsicht haben. Wir haben Bürgerrecht in Gottes Reich. Wenn es anbricht, wenn es kommt, sind wir dabei. Wir müssen nicht erst dann Visum und Bleiberecht beantragen. Es ist ja nicht mal sicher, ob dann das Amt noch geöffnet hat. Wir können das hier und heute klar machen. 2. Petrus 1, Vers 10 und 11 fordert uns heraus, deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Die 7. Erkenntnis also, das Reich Gottes ist noch in der Zukunft, noch sind wir nicht da angekommen, aber wir werden dabei sein. Dass das Reich Gottes nicht von dieser Welt ist, wie Jesus es dem Pilatus bezeugt, wird deutlich in 1. Korinther 15, Vers 50. Eins müsst ihr wissen, Geschwister, mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich teilhaben, dem Erbe, das er für uns bereithält. Das Vergängliche hat keinen Anteil an dem, was unvergänglich ist. Also das Reich Gottes erleben wir nicht in unserem derzeitigen Leib, der doch eines Tages vergehen wird. Hier auf dieser Erde, im Hier und Jetzt, erleben wir allenfalls einen Vorgeschmack dessen, wie Gottes Reich sein wird. Vom göttlichen Finale ist erst in der Offenbarung die Rede. In Kapitel 12, Vers 10 heißt es, nun ist das Reich unseres Gottes gekommen. Wir erfahren aus der Schrift, dass sich dann auch der Kreis mit den Verheißungen des Alten Testamentes schließt. Da erfüllen sich auch die Verheißungen an Israel. Wir müssen verstehen, dass es das Reich Gottes nicht ohne Israel geben wird, weil Gott seine Verheißung an Israel nicht aufgibt. Es bedeutet nicht, dass sie alle Christen werden, aber sie werden Jesus als den erkennen, der er ist. Jesus, die Apostel und die Heilige Schrift bezeugen den Nachfolgern Jesu, dass sie in Gottes Reich dabei sein werden. In Jakobus 2, Vers 5 heißt es, hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Wer erbt das Reich? Nicht die Armen, die ihn lieben. Liebst du Jesus? Dann sehen wir uns in Gottes Reich wieder. Amen. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen seid. Amen.